Ein ganz herzliches Willkommen zu dem Seminar Geh achtsam mit deinem Leben um. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass die Plätze voll sind. Geh achtsam mit deinem Leben um. Was heißt es eigentlich, um was geht's hier bei dem Seminar? Ich bin immer wieder mit dem Zug unterwegs, weil ich viel von A nach B reise. Und wie man die Deutsche Bahn so kennt, da hat man durch Verspätungen immer wieder Zeit, auf so Bahnhofskiosken sich die Zeit zu vertreiben und in den Zeitschriften zu stöbern. Und da kann man ganz viel über Achtsamkeit lernen. Da gibt es nämlich so Zeitschriften, die heißen Slow. Da findet man dann viel darüber, dass man langsamer das Leben angehen sollte, dass man den Augenblick wahrnimmt und genießt, dass man runterkommt. Daneben, neben den Zeitschriften Slow, liegt die Zeitschrift Flow. Da gibt es ganz ähnliche Inhalte drin. Dahinter Malbücher, wo man so Mandalas mit Buntstiften ausmalen kann. Achtsamkeit. Ja. Ganz viel, ein Thema, über das ganz viel geredet wird und was eigentlich so bedeutet, ja, eben den Augenblick mehr wahrnehmen, runterzukommen, langsamer zu werden. Ich glaube aber, dass es noch nicht alles ist und wir möchten uns auch nicht nur über solche Themen in dem Seminar heute unterhalten. Ich glaube, da fehlt was Entscheidendes. Es geht nicht nur darum, dass man auf sich selbst achtet, sondern dass man auch auf Gott achtet, auf unseren Schöpfer achtet, dass man ihn erkennt und dass man seinen Willen hört und den auch tut. Und da sind wir bei dem Thema von der Jumiko 2017, um Gottes Willen gehorchen. Das ist auch hier mit drin, Gottes Willen erkennen, ihn erkennen, Jesus erkennen, ihm nachfolgen und seinen Willen tun. Und wir finden in der Bibel einen Vers in 1. Petrus, der heißt, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Ich glaube, das ist achtsam, dass wir Gott dienen, dass wir den anderen dienen und dass wir dadurch auch uns dienen, indem wir die Gaben gebrauchen, die Gott in uns reingelegt hat. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, was es bestimmt nicht ist, ist nur Slow und Flow und Ähnliches, sondern ich glaube, das kann auch heißen, dass man rausgeht, dass man seine eigene Komfortzone verlässt, aus dem, was einem so heimelig ist, wo man sich wohlfühlt. Das kann auch heißen, dass man ins Ausland geht und dass man dort den Leuten dient, dass man sie mit den Augen Gottes sieht. Die Leute, die so ganz anders sind als wir manchmal, dass man sie lieben lernt. Gott dienen im Ausland. Das ist nicht Slow, das ist auch nicht Flow, sondern das ist Chance und Challenge, so wie der Untertitel von diesem Seminar heißt. Chance und Herausforderung zugleich, beides zusammen, als Jugendlicher im Ausland Gott dienen. Darum geht's heute und wir möchten uns darüber unterhalten, was es eigentlich bedeutet, als Jugendlicher ins Ausland zu gehen. Was steckt da so drin, was macht man da so, was für Erfahrungen können dort gemacht werden und wie geht es eigentlich? Was muss man dazu wissen? Was steckt da so dahinter? Wir werden uns die nächste Stunde darüber unterhalten und wir haben euch so einen bunten Blumenstrauß mitgebracht, wo wir verschiedene Aspekte mal beleuchten, die so einen Kurzeinsatz beinhalten und wir werden ganz viele verschiedene Stimmen hören. Ich werde durch die Stunde ein bisschen führen. Mein Name ist Desiree Schad, ich arbeite bei Coworkers International und leitet es. Wir haben den Stefan Trick mit dabei, der einen geistlichen Impuls macht und bei der Liebenzeller Mission arbeitet und den Heino Weidmann, der als Experte uns wichtige Fragen nochmal beantwortet und von der DMG ist. Und dann haben wir nochmal 5 bis 6 Experten oder ganz besondere Ehrengäste mit dabei und es sind solche, die selbst im Ausland waren als Jugendliche und die von ihren Erfahrungen berichten werden. Also dieser bunte Blumenstrauß, der kommt auf euch zu in der nächsten Stunde und wir werden ganz Verschiedenes hören. Und da möchte ich auch bei diesen Rückkehrern, die eben so im Ausland waren, einsteigen und die ersten zwei nach vorne bitten, nämlich Annalina und Silas, dass ihr mal hier nach vorne kommt. Ihr wart vor einige Zeit im Ausland, wart unterwegs Und uns würde mal zum einen natürlich interessieren, wo wart ihr eigentlich? Was habt ihr dort gemacht? Und warum eigentlich? Ja, warum seid ihr ins Ausland gegangen? Was hat euch da dazu bewogen?
Okay, alles klar. Soll ich mal anfangen? Perfekt. Annalina, das bin ich. Mein Name, ich war genau letztes Jahr, also September 2015 bin ich ausgereist und bin diesen Sommer zurückgekommen und war in Namibia. Ich habe in Namibia mit Kindern zusammengearbeitet und zwar in der Hauptstadt Windhoek und nicht direkt in Windhoek, sondern ein bisschen außerhalb gibt es so einen ganz riesigen Stadtteil, der nennt sich Katutura, von Armut geprägt. Und dort war ich und habe in einer Schule mit Kindern zusammengearbeitet. Die Kinder, die haben mich echt begeistert von ihrer Freude, mit ihrer Ausstrahlung, obwohl sie echt in krassen Verhältnissen leben und ich damit manchmal echt nicht klargekommen bin. Aber dieses Bild ist einfach eins meiner Favoriten, weil es so eine Freude ausstrahlt. Und wie man sich über Luftballons freuen kann, habe ich auch nur in Namibia gelernt. Ich habe dort in einer Schule unterrichtet. Die Sache ist die, dass in Namibia ganz viele Kinder nicht in eine staatliche Schule reinkommen, weil sie keine Geburtsurkunde haben oder weil sich ihre Eltern einfach nicht drum kümmern, weil sich niemand anmeldet. Eigentlich ist das System echt gut. Die Schule sollte sogar frei sein. Aber wegen ganz vielen anderen Gründen kommen die Kinder trotzdem nicht in die Schule. Und deswegen haben wir in einer kleinen, ganz kleinen christlichen Förderschule gearbeitet, die jedes Jahr ungefähr 50 Schüler aufgenommen hat, die eben nur zu Hause oder auf der Straße rum waren und nichts gemacht haben. Und diese Kinder haben wir aufgenommen und haben sie für ein Jahr unterrichtet. Und in diesem Jahr sollten sie quasi wieder auf einen Stand von einer Klasse gebracht werden. Also die kommen meistens mit 9 oder 10 Jahren, aber waren noch nie in der Schule. Und dann versucht man eben in diesem Jahr, denen so viel beizubringen, dass sie das nächste Jahr dann in eine staatliche Schule, in die 2. Klasse oder so können. Also das ist so ein bisschen unser Ziel gewesen und da durfte ich mich eben einbringen. Das war so meine Hauptaufgabe in Namibia. Ich habe euch aber noch ein Bild mitgebracht. Und zwar, was ich nämlich noch gemacht habe, ist, ich habe echt gute Freunde gefunden. Ich durfte mich in einer Kirche mit einbringen. Das ist hier unser junger Erwachsener-Hauskreis. Und ich durfte von den Leuten so viel lernen. Ich durfte viel Zeit mit denen verbringen und einfach, ja, krasse Sachen lernen und weiterkommen. Vor allem auch im Glauben für mich. Warum ich den Einsatz gemacht habe? Ich war natürlich am Ende von meiner Schulkarriere und dachte so, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Das war so die erste Situation in meinem Leben, wo man so dasteht und denkt, boah, ich kann eigentlich machen, was ich will. Und das ist natürlich dann auch eine krasse Challenge, weil man sich überlegen will, was will ich überhaupt? Und was ich in dem Moment wollte, war mal was ganz anderes. Was ganz anderes. Eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Situation, eine Sprache, eine andere Aufgabe, mal was ganz anderes machen. Und was ich mir dann immer überlegt habe, das hast du vorhin auch schon schön gesagt, mit dieser Komfortzone. Was passiert eigentlich, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich mich nicht mehr so gut auskenne? Was, wenn ich eigentlich mal wo bin, wo ich so mit meinem normalen deutschen Wissen nicht mehr so zurechtkomme? Was passiert dann eigentlich auch mit meiner Beziehung zu Gott? Ich wollte mal in eine ganz andere Situation kommen und auch mal ganz anders Vertrauen zu lernen. Und dann habe ich mich bei der DMG beworben und das ging ganz cool und da haben sich ganz viele Türen geöffnet und Gott hat es so breitbahnig mir gezeigt, hey Annalina, geh doch bitte nach Namibia. Und das war das Beste. Ja, ich glaube, ich bin fertig.
Vielen Dank, Annalina, für den Einblick. Spannend und steckt ganz viel drin. Wir machen einen Sprung und gehen weiter zum Silas, auch bei dir. Was hast du eigentlich dort gemacht? Und die große Frage, warum hast du das Ganze gemacht?
Genau. Ich fange erstmal an, wieso ich das gemacht habe. Ähnlich wie bei dir war es so, dass ich auch in der Schule war. Ich habe Abitur gemacht und mir ist irgendwie klar geworden, das ganze Schulleben, das ganze Zeit geht es darum, du strengst dich an und kriegst dafür eine Note. Du wirst bewertet, du musst Leistung bringen und kriegst dafür irgendwas. Und ich hatte keine Lust mehr drauf. Das Studium geht genau weiter, du musst lernen, du schreibst deine Klausuren und kriegst dann irgendeine Note, irgendeine Bewertung von dir. Und ich dachte mir, nee, ich möchte jetzt mal eine Pause, ich möchte was anderes machen. Und ich kam zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach mal geben. Ich möchte einfach mal nicht auf mich schauen, was ist jetzt für mich besonders gut, welcher Studiengang ist der beste, welche Noten, wo muss ich mehr lernen, sondern ich möchte jetzt einfach mal schauen, wie kann ich anderen Menschen dienen. Und es hört sich krass an, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ich habe mehr bekommen, als ich gegeben habe. Und zwar hat es mich nach Peru gezogen, auch über Umwegen. Und ist ein bisschen verzerrt, aber egal. Peru ist ein sehr schönes Land und ich war dort mit auf einer Missionsstation. Wir waren in Cachibo, heißt der Ort. Das ist eine Indianermission. Aus ganzem peruanischen Dschungel kommen Indianer. Es gibt in Peru über 54 verschiedene ethnische Indianergruppen. Das heißt 54 verschiedene Sprachen nur im Urwald. Und ich durfte mit 12 von diesen Gruppen, also 12 verschiedene Stämme hatten wir, als ich dort war, zusammenarbeiten. Also es ist sehr interessant, mit Indianern zusammenzuarbeiten, weil einfach die Kultur ganz anders ist. Es erweitert einem den Blick in so vieler Hinsicht, weil wenn du überlegst, ich hatte dort sehr schlechtes Internet, das heißt, ich habe das ganze Jahr lang kein Video geschaut. Ich war vielleicht zweimal auf Facebook. WhatsApp hat vielleicht nachts um 2 Uhr funktioniert und sonst nicht. Und du bist dort in Kontakt mit Menschen, die das alles nicht haben. Mir eine Freundin aus Europa schreibt mir mal, ich habe ihr geschrieben, ja, ich finde es so traurig, dass ich jetzt mit den Indianern keinen Kontakt mehr haben kann, dass die jetzt weg sind, gell? Und ich habe mich so gut mit denen angefreundet. Schreibt sie mir, add sie doch auf Facebook. Ich so, ja, das würde ich ja gern, aber die Indianer haben nicht mal Strom. Die haben kein fließendes Wasser. Und das war einfach so eine Zeit, mit den Indianern zu erleben, hey, die haben den gleichen Glauben wie wir, die glauben an den gleichen Gott, die haben die gleiche Lehre, die haben die gleiche Bibel. Und trotzdem sind wir so verschieden. Und das hat mich sehr berührt. Und so sah mein Arbeitsalltag aus. Es gab zwar Rasenmäher, aber die waren meistens kaputt. Deswegen sind wir mit Manschette ran und haben dort einfach dafür gesorgt, dass alles in Ordnung war. Das war mehr so die Jungsarbeit. Was auch noch war, auf die Kinderhüte, also für die Indianerkinder aufpassen. Indianerkinder sind ganz anders als die europäischen. Jedem zu empfehlen, die sind super süß. Und sonst gab es halt auch, dass ich eine Missionarsschule, wir haben eine eigene Schule für die Missionarskinder ein bisschen unterrichtet habe und eigentlich überall mitgeholfen hat, wo man mich brauchen konnte.
Vielen Dank euch beide, Annalina und Silas. Wir haben einen persönlichen Einblick bekommen in 2 Einsätze und wir möchten nochmal auf eine allgemeinere Ebene gehen und schauen, was sagt denn die Bibel eigentlich zu so Einsätzen, was sagt Jesus dazu, und da wird der Stefan uns mit reinnehmen.
Also ich bin nicht die Simone, aber passt, können wir gut mit klarkommen. Ja, schön, dass ich da bin, schön, dass ihr da seid. Als ich das Thema gelesen habe, geh achtsam mit dem Leben um, habe ich zweimal geschluckt und habe gedacht, da soll ich jetzt eine Andacht dazu machen. Das ist nicht das, was ich sonst als einen Titel schreiben würde, aber ich fand es dann doch sehr interessant. G8, habt ihr alle gecheckt, 8 Jahre Gymnasium, daher kommt es, und das G8 ist ein Gag, finden alle gut, dass es beides passt. Aber auch wenn du nicht dein Abi in 8 Jahren gemacht hast, auch wenn du gar kein Abi gemacht hast, bist du ja trotzdem richtig, und ich finde es cool, dass du da bist. Ja, geh achtsam mit deinem Leben um. Was heißt das? Wie kann ich achtsam mit meinem Leben umgehen? Die Desiree hat es vorher schon eingeleitet. Ja, da sagen uns viele Leute vieles, was es heißt, achtsam mit meinem Leben umzugehen. Ich habe so diese zwei Pendelschläge. Einerseits dieses Wellness, so genieß dein Leben, mach dir was Schönes, genieß es, erhol dich, guck, dass alles gut läuft. Aber auf der anderen Seite auch das Risiko. Ich finde es interessant, Autowerbung zum Beispiel, die funktioniert immer so. Dein Leben ist cool, wenn es einen Kick hat. Aber der Kick muss so sicher sein, in dem Auto, dass dir nichts passieren kann. Ja, also wir sollen Risiko machen, Risiko in Kauf nehmen, aber immer so abgesichert, dass es eigentlich gar kein Risiko mehr ist, weil ich kann ja gar nichts mehr passieren. Oder ich soll mein Leben genießen und Wellness machen. Was ist denn ein achtsamer Umgang mit meinem Leben? Wie sieht es aus? Um die Zeitenwende vor 2000 Jahren gab es 12 junge Männer, die waren auch unterwegs mit einem Mann, die waren unterwegs mit ihrem Rabbi, mit Rabbi Jesus, und die haben dort 3 Jahre lang bei ihm ein Theologiestudium gemacht. Sie waren mit ihm unterwegs und haben da auch manche Herausforderungen gehabt. Manchmal haben sie vielleicht auch Acht auf sich selber genommen, aber viel auch nicht. Da sind sie einfach mit Jesus, und sie haben geguckt, was er macht, und haben da bei ihm Theologie studiert für diese 3 Jahre, um später mal selber Rabbi, selber Prediger zu werden. War das ein achtsamer Umgang mit ihrem Leben? War das gut? Aber Jesus hatte noch mehr wie diese 12 Jünger. Er hatte unzählbare, wir wissen nicht, wie viele es waren. Aber es kommt an manchen Stellen raus, dass es noch andere waren. Und eine Stelle davon, da will ich euch nur 2 Verse vorlesen, da heißt es, dass er noch mehr Jünger hatte. Und zwar lese ich aus Lukas 10, die Verse 1 und 2. Danach sitzte der Herr also Jesus, weitere 72 Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige, darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also hier steht 72, manche sagen auch, da gibt es zwei verschiedene Textquellen, 70 oder 72, auf jeden Fall waren es mehr wie 12. Und wenn ich so überlege, so diese 12 Jünger, mit denen kann ich mich eigentlich nicht so richtig identifizieren. Das sind so die Besonderen, die da mit Jesus unterwegs waren. Das bin eigentlich nicht so ich, wenn ich mich so reinversetze. Aber mit diesen 70 oder 72, mit denen kann ich mich gut identifizieren. Das waren Leute, junge Leute, vermutlich auch ein paar ältere Leute, die waren einfach dabei, weil Jesus unterwegs war und sie es cool fanden, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Die waren bei ein paar Predigten dabei, ihr wisst vielleicht von so Geschichten wie die Speisung der 5000, dass die Leute nicht einfach nur da saßen und gewartet haben, bis jemand kommt, sondern sie sind mit Jesus rumgezogen, wollten hören, das war gerade top, Jesus zuzuhören, dann sind sie hinterhergelaufen, haben ihre Arbeit mal einen Tag liegen lassen, sind mitgegangen und auch so diese 12, die waren ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen mit Jesus unterwegs, vielleicht waren sie auch mal mit Pause und haben dann wieder zugehört und waren da und die fanden das cool, was Jesus erzählt hat. Die fanden das interessant, da war manches Bestätigendes dabei, manches Neues und sie haben gemerkt, das, was dieser Jesus sagt, das ist was Besonderes. Das ist nicht das Normale, da bin ich irgendwie am richtigen Platz und man könnte auch sagen, sie haben gemerkt, bei diesem Jesus zu sein, das tut meinem Leben gut. Dass, wenn ich auf mich achte, auf mein inneres Leben achte, dann ist es richtig, hier zu sein, bei diesem Jesus. Und da waren sie, haben zugehört, haben Neues gelernt, haben ein bisschen diskutiert, wie kann man das so sagen und wie ist es? Und waren in seiner Gegenwart. Und dann auf einmal wurde aber dieses Passive, dieses wir hören zu, wir schauen mal, was der Neues gebracht hat, auf einmal wurde diese Lehre von Jesus im Mittelpunkt von ihrem Leben auf einmal. Das kam rein. Dieser Jesus hatte einen Auftrag für sie. Wir wissen nicht, warum er diese 70 genommen hat, warum nicht andere 70, ob die am längsten da geblieben sind oder was auch immer, wissen wir nicht. Aber auf einmal hatte Jesus für sie einen speziellen Einsatz, einen Missionseinsatz. Er hatte einen Auftrag für sie. Geht in die umliegenden Städte und Dörfer und bereitet dort meinen Einsatz vor. Also sie haben nicht Theologie studiert, sie waren nicht dort, um später mal selber Rabbiner zu werden und Theologen zu werden, sondern sie haben einen nebenberuflichen Einsatz gemacht. Oder man könnte auch sagen, einen Kurzzeiteinsatz. Sie waren für ein paar Tage weg, vielleicht ein paar Wochen, auch das wissen wir nicht genau, und haben dort für Jesus sich eingesetzt, sein Kommen vorbereitet in diesen Städten und Dörfern. Als ich 19 war, habe ich selber auch einen Einsatz gemacht, auch einen Kurzzeiteinsatz. Und ich war damals mit meiner Ausbildung fertig, habe mir überlegt, was mache ich denn, wie könnte ich denn, ja, ich hatte auch Interesse, mehr von Jesus zu erfahren, da waren noch andere Motivationen dabei und habe mir überlegt, was mache ich denn. Ich habe schon viel von Jesus gehört gehabt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich viel von Jesus gehört habe, wir waren bei vielen Veranstaltungen, ich war in der Kinderstunde, ich war im Kindergottesdienst, ich war im Teenkreis, im Jugendkreis, in Hauskreisen, also ich war in vielem drin, wo ich viel von Jesus gehört habe und trotzdem hatte ich richtig mal Lust, mal nochmal was Neues zu erleben. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht so genau, ich hatte nicht eine konkrete Erwartung, was ich da jetzt mit Jesus erleben wollte, aber ich wollte was erleben mit ihm. Und wollte Mission unterstützen und habe das gemacht, habe da andere Kulturen kennengelernt, das wollte ich und habe mich da beworben. Die 70 haben sich, wir wissen es nicht, aber ich denke eher nicht beworben. Ich glaube eher, dass Jesus sie ausgesucht hat und sagt, kommt, geht doch mit, macht es doch für mich. Und er hat sie dann vorbereitet und hat ihnen ein paar Sachen gegeben. Das sind dann die folgenden Verse, wie er sich darauf vorbereitet hat, was sie erwarten werden. Sie sollen in die umliegenden Städte gehen und die Missionsreise von Jesus vorbereiten. War das ein achtsamer Umgang mit ihrem Leben? War das gut? Hätten sie vielleicht Nein sagen sollen und sagen, Entschuldigung, müsst ihr heim meiner Mutter helfen? Oder hätten sie sagen sollen, ja, aber Haus und Hof, das kann ich jetzt nicht so lange alleine lassen. War das gut? Arbeit, Familie oder heute auch Studium für eine Zeit liegen lassen, ist es gut? Und nach diesem Auftrag, sie sollen rausgehen, da kommt dieser Vers, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, wo Jesus sagt, was ihm wichtig ist, warum er diesen Auftrag für sie hat. Er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter. Die Ernte, das ist das Evangelium zu verkündigen. Und die Arbeiter, das sind die, die es tun. Das sind die, die rausgehen. Also die Arbeiter sind sie, die Jünger sind wir, die wir hören. Und die Ernte ist, es weiterzusagen. Die gute Nachricht, die gute Botschaft, das Evangelium weiterzusagen, wird hier als Ernte bezeichnet. Interessant an der Stelle finde ich, dass Jesus nicht in Frage stellt, dass es genug Arbeiter gibt. Er hat nicht gesagt, bete dafür, dass wir mehr Arbeiter bekommen. Also auf dem Arbeitsmarkt damals gab es genug Leute. Auch auf diesem geistlichen Arbeitsmarkt ist es nicht seine Frage, ob dass wir mehr Christen brauchen, die das tun können, sondern er sagt, dass mehr Arbeiter gehen in die Ernte, dass es mehr tun. Entweder es war so, weil Gott zu wenig berufen hat, deshalb auch das Gebet, da komme ich nachher nochmal drauf, oder eben, weil sie sich nicht haben senden lassen, weil ihnen dieser Auftrag klar war, ja, es gibt Ernte, ja, wir sollten, aber doch nicht ich. Wie oft bin ich, und da kann ich mich selber an der eigenen Nase packen, wie oft bin ich jemand, der eine Ausrede hat, ja, das eine Gespräch mit dem Nachbarn, das könnte ich führen, ja, aber vielleicht treffe ich ihn später nochmal und jetzt habe ich keine Zeit und ich habe anders zu tun. Wie oft habe ich Ausreden? Wie oft sage ich, ja, es geht gerade nicht? Wie oft verplempere ich meine Zeit mit Dingen, verbringe meine Zeit mit anderen Leuten, was ja auch gut ist, mit theologischen Diskussionen, mit Kollegen, für Familie, für Freunde, was alles, das ist alles nicht schlecht, aber die Frage ist, was ist ein achtsamer Umgang mit meinem Leben? Und auch die Frage, was will Jesus von mir? Wie ist es dran? Wann ist es dran, die gute Nachricht weiterzusagen? Und wie? Und da kommt eigentlich die Frage, ja, bin ich überhaupt berufen? Ist es überhaupt mein Job? Bin ich einer von diesen 70, 72 oder bin ich der 73., 74., der es hätte auch machen können, aber für den auch was anderes dran war? Will Gott denn von mir, dass ich das mache? Will er es von dir? Ist es Gottes Auftrag für dich? Ist es eine gute Entscheidung vor Gott, das zu tun? Ist das ein achtsamer Umgang, da einfach auf Jesus zu hören und sagen, okay, dann, wenn es weniger Arbeiter gibt und viel Ernte, dann gehe ich. Was heißt das für meine Zukunft? Was heißt das für meine Gesundheit? Was denken denn andere darüber? Für dich, für mich stellt sich die Frage, ja, auf was will ich eigentlich achten? Wenn ich sage, ein achtsamer Umgang mit meinem Leben, auf was will ich denn achten? Ich stelle den Bewerbern, die bei uns in Liebenzell kommen, ich stelle denen immer mal wieder die Frage im Bewerbungs- oder auch später dann im Begleitungsprozess, die Frage, was sollen denn Leute an deinem 60. Geburtstag über dich sagen? Stell dir vor, du hast 60. Geburtstag und die Leute sollen so eine Dankesrede und sagen, ja, so und so, dafür ist er bekannt. Was sollen die denn sagen beim 60. Geburtstag? Dass du gesund warst und nie Grippe hattest? Sollen sie sagen, dass du eine gute Karriere gemacht hast und das Beste daraus gemacht hast, dass du finanziell das Beste rausgeholt hast? Was sollen sie denn sagen von dir? Sollen sie nicht viel eher sagen, dass du ein gutes Vorbild warst, dass du Menschen begeistert hast, dass du Menschen auf dem Herzen hattest, dass du ein Zeuge warst für Jesus, wie auch immer, wo auch immer, dass andere durch deine Worte und deine Taten nochmal neu über den Glauben, über Jesus nachgedacht haben? Ist es nicht vielmehr das, was ich will, was du willst? Und ist es dann ein achtsamer Umgang, wenn ich sage, dann mache ich das, dann lasse ich das andere? Was ist ein achtsamer Umgang mit meinem Leben? Was ist dran? Eins ist klar, um dich für Jesus einzusetzen, musst du nicht unbedingt einen Kurzzeiteinsatz machen. Weder für ein paar Wochen, noch für ein paar Monate, noch für ein paar Jahre. Das musst du nicht. Aber es ist eine gute Möglichkeit, das zu tun. Es ist eine coole Möglichkeit, die ihr heute habt. Ich hatte die damals auch schon. Die Generation vor mir hatte die Möglichkeit nicht. Wie das später mal aussieht in 30 Jahren, ob wir da noch in Deutschland so reich sind, dass wir uns das leisten können, einfach einen Flug zu zahlen irgendwohin, wissen wir nicht. Ihr seid jetzt in der Situation, wo es einfach möglich ist. Und deshalb ist es eine Möglichkeit. Es ist kein Muss, aber eine Möglichkeit. Und die interessante Erfahrung, die ich mache, ist, dass wenn die zurückkommen aus ihrem Einsatz, wie die zwei und die anderen, die wir noch hören werden, die Motivation hier in Deutschland, in meinem Umfeld, sei es beim Studium, sei es bei der Arbeit, sei es in der Familie, in der Gemeinde, was zu machen, da bin ich viel mehr motiviert, weil ich weg war. Klingt komisch, ist aber so. Wenn ich weg war, wenn ich woanders war, wenn ich dort gesehen habe, was dort Gott bewegt, dann komme ich zurück und habe ein ganz anderes Anliegen hier für die Arbeit hier. Das heißt, so ein Einsatz verändert nicht nur während der Zeit des Einsatzes dort was, es verändert auch nicht nur dich, sondern es verändert auch beim Zurückkommen deine Einstellung hier Von daher ist es eine gute Möglichkeit. Kein Muss, aber eine gute Möglichkeit. Also Jesus hat diese 70 Kurzzeitler ausgesandt, hat gesagt, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Und dann hat er ihnen auch in diesem Vers noch einen zusätzlichen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, betet dafür, dass der Herr, also sein Vater Gott, Arbeiter in die Ernte sende. Also Gebet war auch ein Auftrag. Er hat sie gesendet und mit diesem Senden war das Gebet gleich mit dabei. Sie sollten also beides machen. Die gute Nachricht verkündigen und um weitere Arbeiter beten. Ich habe in den letzten Jahren, wo ich das gemacht habe, habe ich bei denen, die zurückkamen vom Kurzzeiteinsatz, immer wieder verschiedene Fragen gestellt, wie es ihnen so ging, wo sie gewachsen sind, wo sie vorangekommen sind. Und ein Punkt, der ganz oben war bei den Tops, was die meisten gesagt haben, das habe ich gelernt, war, sie haben beten gelernt. Sie haben mehr beten gelernt, sie haben intensiver beten gelernt, sie haben konkreter beten gelernt. Das war das, was sie gesagt haben beim Zurückkommen. Neben dem, dass sie auch über Kultur was gelernt haben, über sich selber, aber sie haben das Gebet gelernt. Für Beten brauche ich eigentlich nicht ins Ausland gehen. Beten kann ich auch hier in Deutschland. Dafür brauche ich den Einsatz nicht machen. Aber wenn ich im Einsatz bin, wenn ich konkret sehe, was dort Gott macht, oder wenn ich konkret sehe, was dort noch getan werden kann von Gott, von neuen Missionaren, dann bete ich ganz anders dafür und dann habe ich das auf dem Herzen. Dann bete ich dafür, dass Gott hier was bewegt und dass es Gott voranbringt. Also es geht, also dieses Gebet, das sie erlebt haben, hat sie auch weitergebracht. Sie waren, sind nicht gegangen, um im Einsatz beten zu lernen, aber es war ein großer Wachstumsbereich in ihrem Leben. Es geht also nicht darum, dass ich sage, soll ich Mission unterstützen oder soll ich einen eigenen Einsatz machen? Es geht nicht darum, soll ich beten oder in die Mission gehen, sondern Jesus gibt diesen 70 hier den gleichen Auftrag. Er sagt ihnen beides, geht und betet. Und das kannst du im Ausland, aber auch hier. Und wenn du betest, dann ist interessant, dass Gott es macht. Wenn Gott Leute sendet und den Auftrag gibt, auch zu beten, dann kann ich mal die Rückfrage stellen, ja, was heißt dann, wenn Gott sagt, du sollst beten, sagt er dann nicht auch, du sollst gehen, du sollst anderen die gute Nachricht weitersagen? Wenn du dich in deinem Umfeld mehr einsetzt, dann bin ich mir sicher, dass dein Gebetsleben auch intensiver wird, denn du hast konkrete Dinge, für die du beten kannst. Du weißt, wo du anfängst, du weißt, wo du dir wünschst, dass Gott was bewegt, dass er es voranbringt. Das kannst du hier machen und das kannst du im Ausland machen. Und wenn du es hier machst, und deshalb sind ja einige von euch auch hier mit der Frage, ja, ist sowas für mich dran? Dann frage Jesus, was ist denn dran für mein Leben? Nicht nur einen Kurzzeiteinsatz, nicht, ich mache jetzt einen Kurzzeiteinsatz und dann habe ich den Dienst getan, dann war ich ja Arbeiter und dann kann ich wieder machen, was ich will, sondern es kann ein Start sein. Du musst nicht ins Ausland gehen, du musst keinen Kurzzeiteinsatz machen, aber es ist eine gute Möglichkeit, um für Gott im Einsatz zu sein und im Beten neu kennenzulernen. Ist das ein achtsamer Umgang mit deinem Leben? Geh achtsam damit um, aber du musst selber sagen, was achtsam heißt, was es bedeutet. Und ich gebe dir den Rat, frag auch Jesus, was er von dir möchte, was es heißt, achtsam mit deinem Leben umzugehen. Amen. Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest als Menschen. Du könntest es alleine so gut, du hättest die besten Mittel und Wege, Menschen persönlich zu begegnen, aber du möchtest uns gebrauchen. Und du weißt, dass es viele gibt, die draußen sind, im Ausland, aber auch im Inland, die sich einsetzen für Gemeinde, für dich, für dein Evangelium. Aber so wie du es damals gesagt hast, Jesus, dass noch viele fehlen, dass es noch mehr geben kann, so ist es auch heute noch. Und ich bitte dich, dass du uns, dass du mehr Menschen dazu berufst, für dich in die Ernte zu gehen. Und ich bitte dich, dass jeder, der hier sitzt, dass du diese Frage, soll ich einen Einsatz machen, soll ich ins Ausland gehen, soll ich hier in Deutschland bleiben, wie lange, was mache ich danach, was kommt zukunftsmäßig, dass du bei all diesen Fragen, diesen Gedanken immer wieder aufkommen lässt. Was möchtest du in unserem Leben? Was möchtest du von uns? Wie sollen wir uns für dich einsetzen? Dank dir, dass wir die Möglichkeit haben, das hier zu sehen und zu erleben, was die fünf erlebt haben in ihrem Einsatz. Und ich bitte dich, dass du uns noch gute Einblicke und Eindrücke gibst und dass du uns führst. Danke, Jesus, dass es sich lohnt und dass es ein achtsames Leben ist, wenn wir auf dich und auf deinen Auftrag achten. Amen.
Vielen Dank, Stefan, für die Worte, für das, was die Bibel dazu sagt. Wir möchten jetzt noch mal persönlicher werden und werden von der Simone hören, wie sie das umgesetzt hat. Was bedeutete das für Sie im Einsatz? Wie bist du umgegangen mit den Fragen, die der Stefan auch geäußert hat? Was hat das mit deinem Glauben gemacht, im Einsatz zu sein? Was waren Herausforderungen? Simone. Ja.
Also, ich war in Kenia, in Tindaret. Also, die Station hieß Tindaret. Gucken wir das Bild. Ah, hier sieht man es. Links oben ist die Station, ist ein Kinderheim, 200 Kinder und das ist eine Berufsschule, wo die Kinder danach die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Also ihr seht ja, Hammer Gegend, mega schön. Und ich war hauptsächlich, funktioniert das Ding hier? Okay, ich war hauptsächlich in der Küche tätig, habe bei Kinderstunden mitgeholfen bei den Kindern und war zweimal auf praktische evangelische Einsätze dabei. Einmal auf Haus-zu-Haus-Evangelisation, und einmal School-to-School-Ministry, da hieß also bei Haus-zu-Haus, da sind wir mit dem LKW. Guck mal hier, das war die Gruppe, ja genau, da hieß es LKW nehmen und raus. Und ja, da sind wir zu den Häusern, haben Bibel verteilt, haben wirklich bei den Häusern das Evangelium weitergebracht. Das war wirklich eine Hammerzeit, einfach zu sehen, wie die Leute sich wirklich das Jahr für Jesus gegeben haben und so. Es war wirklich schön. Ja, meine Herausforderungen. Ich muss ehrlich sagen, allzu viele Herausforderungen hatte ich in dem Jahr nicht, weil so ein sorgloses Jahr wie in Kenia hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte eigentlich nicht viel Probleme mit der Sprache, mit der Kultur, mit dem Essen schon gar nicht, sonst hätte ich keine 10 Kilo zugenommen. Warte zurück. Oh, warte, ups, sorry. Aber ich hatte eine Herausforderung, als es um mein Visum ging. Und zwar da, ja, sorry. Genau, um mein Visum. Weil das war am Ablaufen und da gab es halt Probleme und so. Und es war kurz vor einem evangelischen Einsatz. Und da war es dann fraglich, ob ich jetzt wieder zurück muss nach Deutschland oder ob ich jetzt überhaupt auf diesen Einsatz kann. Und das war, ja, das war eine Woche davor. Und da hieß es wirklich dann Vertrauen. Und mir fiel es wirklich schwer. Da habe ich auch in den Vers, ich weiß nicht, Jesaja, genau, in Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Und ja, da hieß es wirklich einfach Vertrauen. Und einen Tag kurz vor diesem Einsatz habe ich dann die Nachricht bekommen, dass es mit meinem Visum klappt und dass ich dann doch auf diesen Einsatz konnte. Ja, genau. Ja, es war wirklich eine richtig gute Zeit. Und was war die andere Frage nochmal?
Was hat der Einsatz für Auswirkungen auf deine Beziehung zu Jesus gehabt? Was hast du da im Glauben erlebt, erfahren?
Ja, also zuerst mal, da ich so oft, also gerade bei Andachten und...
Ganz dicht für die
Lippen. Sorry, aber ihr hört mich doch alle, oder? Okay, ich kann jetzt in Deutschland viel offener über meinen Glauben reden, kann viel leichter auf Leute zugehen. Ja, genau, also ich bin ja in Brasilien aufgewachsen als Missionarskind und da habe ich mich schon voll oft geschämt, so über Jesus zu erzählen. Und wenn die Leute mich dort fragten, was machen meine Eltern, sozusagen, hey, meine Eltern sind Missionare und so, das fiel mir richtig schwer. Und das Jahr in Kenia, das hat mir richtig geholfen. Ja, gerade wenn ich da einfach so oft einfach reden musste und so, auch einfach mal spontan in den Häusern was über meinen Glauben sagen und so. Und auch ja, einfach vorne stehen und mein Zeugnis geben und so. Und jetzt hier in Deutschland, also fällt mir auf jeden Fall viel leichter, einfach auf die Leute zugehen und offener über meinen Glauben reden. Ja, und ich hoffe einfach, ich kann weiterhin ein Zeugnis sein, ein Licht und genau. Ich glaube, ich habe ein Bild vergessen. Ach ja, das da. Ja, genau.
Danke, Simone. Danke. Danke für dein Zeugnis und dass du es gelernt hast, das auch weiterzugeben, von dem, was du erlebt hast, von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Wir haben jetzt Erfahrungen gehört, die Leute gemacht haben, die man in so einem Einsatz machen kann, was man dort erlebt. Das ist aber noch nicht alles, was einen umtreibt, was euch vielleicht umtreibt, warum ihr hier seid. So ein Einsatz muss ja auch irgendwie organisiert werden und dazu wird uns der Heino noch ein bisschen was erzählen.
Ja, was gibt's für schöne Möglichkeiten? Wir haben das große Vorrecht, dass hier in Deutschland der Staat Freiwilligendienste auch unterstützt. Das heißt, so ein Kurzeinsatz, der kann auf der einen Seite als staatlicher Freiwilligendienst erfolgen. Da gibt's ganz unterschiedliche Formate. Weltwärts internationaler Jugendfreiwilligendienst, anderer Dienst im Ausland, FSJ im Ausland. Die werden unterschiedlich stark unterstützt finanziell vom Staat. Haben aber immer so ein bisschen auch die Einschränkung, man darf jetzt nicht wie die Hanna, Simone? Wobei bist du? Man darf nicht Bibeln verteilen, so bei den staatlichen Freiwilligendiensten. Das ist dann eher so, man kann in der Schule unterrichten und Rollstuhlprojekt helfen und so praktische Arbeiten machen. Deswegen gibt es nicht nur staatliche, sondern es gibt auch ganz tolle Einsätze, die eben nicht staatliche Freiwilligendienste, wo man dann viel evangelistischer noch arbeiten kann, auch wenn die vielleicht vom Spendenbedarf dann etwas höher sind. Da komme ich aber gleich noch drauf. Ja, ihr habt schon einen tollen Querschnitt hier gehört, so richtig, das ist genau der Querschnitt, die drei Leute, die bis jetzt berichtet haben. Bildungsarbeit, praktische Arbeiten und auch evangelistisch oder an der Gemeinde, das sind so die Hauptzweige, was man so als junger Mensch machen kann. Sicher auch noch mit Unterschattierungen dann, aber es gibt da ganz große Bandbreite, was man sich auch nach der Schule einbringen kann. Oder wenn jemand schon eine Ausbildung hat, gibt es hier Leute, die auch schon mit 16 eine Ausbildung gemacht haben oder so. Es wäre auch toll, sich mit den Fachkenntnissen vielleicht einzubringen. Die meisten Freiwilligendienste gehen ein Jahr, wobei ganz offiziell so ein staatlicher Freiwilligendienst ist immer mindestens 6 Monate bis maximal 18. Und mit den Vorbereitungsseminaren und so ist eigentlich so ein Jahreseinsatz das, was am meisten gemacht wird, wir auch am meisten empfehlen, weil man durch die Eingewöhnungszeit, die man vor Ort braucht mit Sprache, Kultur und so, dann nach 2-3 Monaten oder so wird man richtig effektiv und dann kann man auch ganz viel bewegen. Aber es gibt auch kürzere Einsatzmöglichkeiten. Das hängt auch ein bisschen von dem Werk ab, was da angeboten wird. Es geht mit wenigen Monaten schon los, manchmal sogar Wochen. Und ja, aber wir empfehlen auch gerne lange Einsätze, weil du da echt viel lernen kannst und auch viel dich einbringen kannst. Wir empfehlen auch, wir kriegen als Missionswerke viele Anfragen für außerhalb von der EU mal was ganz anderes. Aber wir legen euch auch ans Herz, denkt auch an Europa. Das kann auch ganz spannend und kulturell doch viel anders sein, als ihr denkt. Wir waren selber mal als Familie in Spanien in der Mission. Das ist, wenn du nicht nur Tourist bist, das ist auch ganz anders. Und Europa hat jetzt so wenig Jesus noch, dass es auch ganz wichtig ist, da auch Jesus zu dienen und da vielleicht einen Kurzeinsatz zu machen. Aber die Welt steht euch offen. Grundsätzlich, je nach Sprachkenntnissen weltweit bei den verschiedenen Missionswerken in jedem Kontinent. Voraussetzungen. Es ist so, durch das G8 seid, manche von euch sind noch recht jung, aber es ist wegen rechtlicher Schwierigkeiten, ist es so, wir können euch, die meisten Werke können euch erst schicken, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Das kann aber trotzdem heißen, dass ihr auch gehen könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Sommer, viele Werke haben im Sommer ihr Vorbereitungsseminar und dann kann man da schon mit 17 hingehen und wenn du im September oder Oktober 18 wirst, kannst du vielleicht trotzdem dann direkt nach deinem Geburtstag in den Einsatz gehen. Bespricht das mit dem jeweiligen Werk, also es gibt Möglichkeiten. Und uns ist auch wichtig, bei den Voraussetzungen, was auch schon gesagt wurde, uns ist am allerliebsten, wenn ihr nicht Urlaub oder Selbstverwirklichung machen wollt, sondern wenn ihr Jesus dienen wollt. Jesus von ganzem Herzen nachfolgen, auch einfache Aufgaben übernehmen, indirekt Missionen unterstützen, Menschen lieb haben und einfach da als Jünger auch ein Stück weit wachsen. Nutzt diese Chance und es ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich einen segensreichen Dienst auch mit einem Missionswerk tun zu können. Dienstbereitschaft, auch Flexibilität. Wir fragen immer Rückhörer, was muss man mitbringen? Es kommt erstens anders und zweitens, als du denkst, vieles ist geplant, aber in anderen Ländern wird so spontan manches gemacht. Also sei bereit, auch große Änderungen des Tagesablaufes dann einfach dankbar aus Gottes Hand zu nehmen. Dann Anpassungsfähigkeit in der Kultur ist, wer sich hier schon mit, sagen wir mal, sich auf andere Menschen oder Situationen einzustellen, sehr schwer tut, der fängt vielleicht eher mit dem Dienst in Deutschland an oder so. Es wird schon einiges an Flexibilität oder auch an Anpassungsfähigkeit erwartet. Das kommt euch aber dann zu gut im Einsatz. Dann, wer mit dem Gedanken spielt an einen Auslandseinsatz, der sollte auch frühzeitig schon in der eigenen Gemeinde mitarbeiten, verbindlich und dort Verantwortung zeigen. Denn es ist ganz wichtig, dass du schon auch in Deutschland gelernt hast, dich einzubringen, weil im Ausland ist es noch ein Tuck anders, mit anderer Kultur und Sprache. Dann kannst du einen guten Einsatz machen. Also von 0 auf 100 ist es schwierig, erst in Deutschland üben und dann im Ausland weitermachen. Und auch schon frühzeitig Sprachen gut lernen, an der Schule die Chance nutzen, dass wir kostenlos Fremdsprachen lernen können. Und nicht nur in der Schule, man kann auch darüber hinaus, über Internet kannst du alles Mögliche machen oder Sprachkurse. nicht nur Englisch. Englisch ist mit Abstand die wichtigste Sprache. Manche Missionsstationen, da reicht vielleicht auch Deutsch. Aber lern auch noch eine andere Sprache, dann erweitern sich deine Möglichkeiten hier auch von den Einsatzbereichen. Auch wir haben Leute, die ab und zu Russisch können und die können dann ganz andere Einsätze noch machen als Leute, die das nicht haben. Oder Italienisch oder Spanisch, Französisch natürlich ganz wichtig. Ist auch Gesundheit. Manchmal werden wir gefragt, ich habe eine schwierige gesundheitliche Vorgeschichte. Unsere durchschnittliche Erfahrung ist, dass es viel Kulturstress ist, der aber bei einem, der richtig gesund und mental und körperlich gesund ist, dann auch nach einer kleinen Delle vielleicht, der so einen kleinen Kulturschock gibt, den kriegt jeder, dass es aber hinterher blendend aufwärts geht und die Leute wollen gar nicht mehr, die jungen Leute wollen gar nicht mehr weg, weil es ihnen so gut gefällt am Ende. Aber wer starke Einschränkungen hat, für den ist das noch eine zusätzliche Belastung mit diesem Kulturwechsel. Da muss man dann im Einzelfall sehen. Aber deswegen also ist es echt gut, geistlich und auch körperlich fit zu sein. Dann, was braucht man noch so? Ja, die ganzen Missionswerke werden ja nicht von Staat oder kirchlicher Seite unterstützt oder wenig. Der Staat zahlt bei den Freiwilligendiensten so ein Drittel manchmal von dem Einsatz. Das heißt aber, dass, weil die ganzen Werke sich aus Spenden finanzieren, auch die Kurzeinsätze aus Spenden finanziert werden müssen. Deswegen ist es hilfreich für jeden Einsatz und auch Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert, dass auch du in deinem Einsatz mithilfst, einen Freundeskreis aufzubauen. Und das ist vielleicht am Anfang so ein ganz großes Ding. Man denkt, Hilfe, wie soll das gehen? Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wo man sich da ganz Gott hingibt, auch seine Freunde, Gemeinde informiert, mit hineinnimmt in die Gedanken, mit den Ältesten spricht, Pastoren, dass Gott es möglich macht und auch die Finanzen zusammenkommen lässt. Eine Frage an euch, hat Gott euch versorgt? Mehr als genug, also nicken alle. Am Anfang ist es ein bisschen zittrig, aber Halleluja, also wir erleben immer wieder, wie Gott versorgt. Und wir schulen euch da auch als Missionswerke und können euch vielfältige Ermutigungen geben, auch durch die Geschwister, die das schon erlebt haben. Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Sachen. Vielleicht will einer noch wissen, wie viel pro Monat Spendenbedarf entsteht bei den Missionswerken. Das kann vielleicht sogar sein, die eine oder andere Stelle ist, entsteht gar kein großer Spendenbedarf, aber so ganz häufig ist zum Beispiel so zwischen 300 und 600 Euro. Das ist so ein typischer Satz. Es gibt auch Einsätze über 1.000 Euro. Und selbst da haben wir erlebt, manchmal sind die Einsätze, die besonders viel Spendenbedarf haben, da sind die Leute besser versorgt, als bei denen, wo wenig Spendenbedarf ist und man dann sagt, naja, wird schon irgendwie zusammenkommen, aber man informiert nicht und lässt das so schleifen. Aber da, wo der Einsatz richtig abhängt und man auch seiner Kirche und Gemeinde sagt, ich kann den Einsatz nur machen, wenn da wirklich Gott ein Wunder tut, dann, wenn man so ernsthaft mit den Leuten redet, dann kann Gott Herzen bewegen. Einsätze gehabt für 1.300 Euro in einem sehr teuren Land. Die war mehr versorgt, als sie gebraucht hat. Halleluja. Ja, soweit. Und dann freuen wir uns jetzt auf die nächsten spannenden Berichte.
Danke, Heino, für den Einblick und Überblick um das ganze Organisatorische, das so ein Kurzeinsatz umfasst. Wenn so ein Kurzeinsatz dann mal vorbei ist, dann fragt man sich, was bleibt denn eigentlich da davon? Bleibt da überhaupt irgendwas? Oder war das einfach so eine Erfahrung, die man mal gemacht hat, um seinen Lebenslauf noch eine weitere Zeile hinzuzufügen? Was bleibt eigentlich von so einem Einsatz? Und da bitte ich nochmal unsere zwei letzten Rückkehrer nach vorne, Marco und Katrin. Ihr seid schon ein kleines bisschen wieder zurück. Wie habt ihr das erlebt? Ist da überhaupt irgendwas, was längeren Wert hat von so einem Einsatz? Oder verpufft es alles, wenn man sich wieder in den Flieger setzt und den Rückflug antritt? Der Marco.
Genau, dann darf ich anfangen. Es bleibt sehr, sehr viel auf jeden Fall von so einem Einsatz. Was mir sehr, sehr viel gebracht hat, das war, also ich war vorher auf der Bank und dann war ich mit der Deutschen Indianer Pioniermission in Brasilien und Paraguay, jeweils ein halbes Jahr. Und da habe ich jeden Tag praktisch gearbeitet, geschafft und da habe ich zum Beispiel das hier gelernt, nämlich Schweißer. Ich habe darüber glaube, eine Mini-Ausbildung kriegt im Schreiner, im Schlosser, beim Maurer, im Holzfäller. Also wahnsinnig viel einfach in den Bereichen dazugelernt, weil man einfach die Sache machen hat müssen. Und dann Learning by Doing heißt es ja. Und das war auch so, also da heißt es einfach, mach mal. Dann haben wir es gemacht und so habe ich einfach wahnsinnig viel in so Bereiche dazulernen dürfen, wo ich sonst ganz sicher nicht gemacht hätte. Und was mir auch noch sehr viel gebracht hat, war einfach, dass wenn du mal am Ende der Welt bist, vorhin hat schon einer gesagt, kein Internet, das war bei mir ähnlich, wenn du einfach kein Internet hast und dann ist es relativ früh dunkel, dann gibt es nichts mehr, was du sonst machen kannst. Und dann bist du mehr oder weniger dazu gezwungen, was aber schön ist, einfach auch Zeit mit Gott zu verbringen. Und das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden, dass du einfach rausgenommen wirst aus allem anderen. Du hast am Tag manchmal 2, 3, 4 Stunden, wo du nur Zeit mit Gott verbringen kannst. Und das hat mir von meinem geistlichen Lehrbau extrem viel gebracht, weil du einfach wirklich hier musst eher so ein bisschen danach kämpfen, auch wenn es mir jetzt nicht wichtig ist, aber es ist einfach schwer, wirklich mal ein paar Stunden am Stück Zeit zu haben. Aber darüber ist das eigentlich fast normal gewesen. Und heute weiß ich, wie extrem viel mir das echt gebracht hat. Also das ist wahnsinnig gut, einfach mal rausgenommen zu werden aus allem von hier und einfach mal ja, Zeit mit Gott zum Verbringen. Ich glaube, ich bin auch in meiner Persönlichkeit gereift, wenn man mal, also ich war mit jemand anders unterwegs das ganze Jahr und wenn du mal wirklich mit ihm die ganze Zeit zusammen bist, dann musst du halt auch lernen, dass du dich mal zurücknehmen musst. Man nervt sich gegenseitig irgendwann, auch wenn ich einen überragenden Mitkürzer hatte. Aber trotzdem geht man sich irgendwann mal auf die Nerven und dann musst du einfach auch lernen, hey, du musst dich zurücknehmen und musst einfach an deine Persönlichkeit. Ja, ich glaube, da wächst man einfach, wenn man viel mit ihm zusammen ist und lernen muss mit dem auszukommen, auch wenn es ihm vielleicht gerade nicht so viel Spaß macht. Genau. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch lernen dürfen, wie gut es mir hier in Deutschland hin. Also man schätzt einfach mal auch theoretische Straße. Man schätzt mal ein isoliertes Haus. Jetzt, wenn es kalt ist, kann es da drüber auch wachen. Hier ist halt im Haus trotzdem warm. Und was auch noch genial ist, ich habe auch noch hier in Deutschland dann die Bekanntschaft beim Krankenhaus gemacht und mir ist relativ schnell bewusst geworden, was es für ein Privileg eigentlich ist, sich in Deutschland zu verletzen. Weil wenn du die mal da drüber verletzt, das wäre, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Also so Sachen lernt man einfach auch zum Schätzen. Und was auf jeden Fall auch noch bliebe ist, das ist ja nicht hier, das ist der Pedro, ein Indianer. Wir haben da viel mit den Indianern zum Docket und vorhin hat es auch einer gesagt, das sind die in gleicher Bibel, die in der gleichen Glaube und das ist einfach mein Bruder und euer Bruder im Geist und ich habe einfach wirkliche Freundschaft zu dem entwickeln dürfen, die wo natürlich, also Facebook oder so kann man die halt nicht hinzufügen, aber ich habe jetzt nochmal mit ihm Kontakt gehabt und ich weiß auch einfach, dass die Freundschaft, wenn ich später mal hingehe, dass die, glaube ich, trotzdem noch Bestand haben wird. Und das ist einfach genial, sowas mitzunehmen. Also ich kann als Fazit sagen, ich habe wahnsinnig von dem Jahr profitiert und kann es jedem nur ans Herz legen. Genau.
Vielen Dank, Marco. Dann darfst du, Katrin, was ist bei dir so hängen geblieben?
Ja, danke. Also ich muss erstmal dazu sagen, ich bin noch gar kein Rückkehrer. Ich bin nämlich gerade noch mittendrin. Ich bin seit 4 Monaten jetzt in der Slowakei und es waren auch noch 8 weitere auf mich. Noch 7. Und genau, deswegen ist die Frage auch ein bisschen offener für mich. Also es ist mehr, was erhoffe ich mir, was hängen bleibt oder was ist vielleicht von diesen 4 Monaten schon hängen geblieben? Ja, erstmal vielleicht, was ich da mache. Ich arbeite in einer christlichen Jugendorganisation, die die Jugendarbeit der Kirchen unterstützt. Das heißt, ich arbeite zusammen mit den Pastoren dort und auch mit den Jugendmitarbeitern in der Kirche, ähnlich wie wir es auch oft in Deutschland haben. Und genau, wir versuchen halt, die Jugendlichen in ihrem Glauben zu unterstützen oder zum Glauben zu bringen. Ja, und neben diesen Aufgaben haben wir auch noch ein paar ja, unregelmäßigere Aufgaben, zum Beispiel Sprachunterricht geben. Auf dem Bild, da haben wir gerade eine Woche Sprachunterricht, also wir haben Deutsch unterrichtet in einer Schule. War ganz interessant, also ich bin 18 Jahre, die Schüler waren 18 Jahre und ja, sich dann hinzustellen, hey, ich bin genauso alt wie ihr, aber ich bin jetzt eure Lehrerin, das fand ich selber komisch, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ständige Aufgabe ist die Sprache lernen. Slowakisch konnte ich jetzt vorher nicht. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wie gut ich es am Ende können werde, weil es ist echt richtig schwer, finde ich zumindest. Ich war noch nie so das Sprachengenie. Genau, das ist quasi ständige Aufgabe, aber öffnet halt auch Türen. In Verbindung mit der Jugendarbeit in der Kirche ist eben noch, dass man versucht, wirklich auf der Ebene der Kinder oder Jugendlichen zu sein und eben in ihrer Sprache sozusagen eine Andacht zu halten und das Ganze interessant zu gestalten. Und was davon hängen bleibt, in diesen 4 Monaten, würde ich sagen, habe ich jetzt auch schon ziemlich viel gelernt und diese ganzen Erfahrungen, das ist eben genau das, was ich mir zumindest erhoffe, was hängen bleibt. Das sind ganz banale, praktische Sachen. Also zum Beispiel heizen wir bei uns zu Hause mit einem Ofen die ganze Wohnung und ich habe zum Beispiel Holz hacken gelernt, das konnte ich vorher auch nicht. Oder solche Sachen halt. Das ist einfach, es sind nicht so große Unterschiede in der Slowakei wie in Brasilien zum Beispiel oder in Peru, aber es sind eben doch welche da. Aber auf der persönlichen Ebene ist da noch viel mehr. Also ich wohne zusammen mit 3 anderen Freiwilligen in einer Wohnung und da trainiert man halt auch, ähnlich wie du gesagt hast, sich zurückzunehmen, aber trotzdem auch zu sagen, was man braucht und was man möchte. Und wenn man die Sprache nicht spricht, das trainiert halt auch, selbstbewusst zu bleiben und sich trotzdem einzubringen. Und ich glaube, das ist alles was auch nicht verloren geht und was man mitnehmen kann. Und was ich auch noch hoffe, was bleibt, ist, dass diese ganzen Situationen, die man nicht kennt, dass man in diesen Situationen trotzdem noch mit Gott ist und diese Beziehung zu Jesus einfach aus einer anderen Sicht einmal erlebt. Und das kann auch nur stärken, glaube ich und hoffe ich. Und ich würde sagen, das bleibt von dem Einsatz.
Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank euch beiden. Wir haben von 5 verschiedenen Leuten gehört. Es sind 5 verschiedene Berichte und zeigt, jeder Einsatz ist unterschiedlich. Jeder macht unterschiedliche Erfahrungen und keiner macht dieselben Erfahrungen. Auch nicht, wenn jemand von euch in den Einsatz geht. Keiner wird mit dem gleichen Statement zurückkommen wie die 5 hier vorne. Ich glaube, das ist wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten. Und wir haben gehört, Gott wirkt in solchen Einsätzen. Er ist da, er wirkt. Wir möchten jetzt noch mal einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen Missionswerke, mit denen man so einen Einsatz machen kann. Unten habt ihr eine ganze breite Fülle an Werken, die in der Halle stehen. Heino wird noch mal ein paar Dinge zu diesen verschiedenen Werken sagen.
Wir haben ein Blatt vorbereitet, bei dem jetzt einige Werke aufgeschrieben sind, die jetzt hier auch so beim Seminar beteiligt sind. Aber ich habe unten schon gesehen, es gibt über diese Werke, die hier drauf sind, noch mehr hinaus, die Kurzeinsätze anbieten. Dieses Blatt ist aber hilfreich, weil da schon mal die wichtigsten Rahmendaten, verschiedene Einsatzdauern, Einsatztermin, Mindestalter, Einsatzland, Einsatzart, Kosten und auch Kontaktmöglichkeit ist da alles drauf. Das sind Coworkers, Deutsche Indianer Pioniermission, die Guna, Indie Camino, die DMG, die Liebenzeller Mission und UM Deutschland. Nehmt euch das beim Rausgehen mit, dann habt ihr schon mal so eine Grundinfo, aber geht auch gern an die Stände. Und ein ganz wichtiger Tipp, meldet euch frühzeitig, wenn ihr einen Kurzeinsatz im Sinn habt. Also für Ausreise im Sommer 2017 ist das jetzt höchste Eisenbahn. Es gibt bei manchen Werken noch einige, bei manchen weniger Stellen. Schiebt das nicht auf die lange Bank, sondern meldet euch so schnell wie möglich bei den Ständen. Wir empfehlen bei denen, die noch jünger sind, eigentlich euch ein Jahr vorher, bevor ihr losgeht, zu melden schon und den Bewerbungsprozess anzufangen, damit ihr die volle Auswahl habt für die ganzen Stellen.
Ja. Ja, wir sind schon am Ende des Seminars angekommen und bevor wir den Schlussstrich ziehen, möchte ich nochmal die 5 nach vorne bitten, um uns ein Statement, einen Satz mitzugeben, der Ihnen ganz besonders wichtig geworden ist, den Sie einfach hier nochmal loswerden wollen. Annalina, wir fangen mal bei bei dir an.
Okay, minimal spontan. Ich will euch einfach sagen, lasst euch drauf ein, mal was ganz anderes mit Gott zu erleben und lasst euch überraschen, was er auch tun kann und was er mit euch tun kann in so einem Jahr und wie reich er euch beschenken kann.
Also ich kann es auch nur weiterempfehlen, so ein Jahr ins Ausland zu gehen oder länger. Und ich meine, für mich war es wirklich das beste Jahr in meinem ganzen Leben, das Jahr in Afrika. Und du kommst am Ende des Einsatzes und du willst gar nicht mehr heimgehen. Ich hatte so wenig Kontakt mit meiner Familie in dem Jahr, dass du fickst einfach alles außer dir herum und bist einfach voll da und lebst einfach voll dein Leben dort. Und ja, Leute, macht das, geht ins Ausland.
Ich würde vielleicht noch dazu sagen, dass man auch ganz anders dienen kann, also anderen Menschen oder auch Jesus, als man denkt. Und dass auch, dass man helfen kann, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass da Hilfe gebraucht werden kann.
Ich möchte euch noch mitgeben, nutzt die Zeit hier. Ich persönlich war bei zwei Sachen schon angemeldet, bevor ich ins Ausland bin, kam hierher, hatte einen schlechten Tag, war schlecht gelaunt, sah die kleinsten Stand, den es unten gab, war eine Frau, die stand da ganz einsam und traurig. Und ich dachte mir, komm, jetzt rede ich mit dir, gell? Bei uns geht's beiden gerade nicht so gut, dann reden wir ein bisschen. Dadurch bin ich nach Peru gekommen, habe das coolste Jahr meines Lebens gehabt. Nutzt die Zeit hier. Jede Person hier unten hat mehr Ahnung als das Internet. Ist viel interessanter, mit Leuten zu reden, Erfahrungen auszutauschen. Nutzt die Zeit, spricht Leute an, fragt nach Erfahrungen, fragt eure Fragen, eure Sorgen, die Bedenken, die ihr vielleicht habt, und nutzt es einfach hier, das Angebot, das da ist.
Also ich kann mich nur anschließen. Ihr wart wahnsinnig von dem Jahr profitiere und ich denke, ihr wart auf jeden Fall auch in eurer Beziehung zu Jesus wachsen und ist einfach mega.
Gut, an der Stelle, ich glaube, darf es einen großen Applaus für diese Rückkehrer geben. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt in die Welt der Kurzeinsätze. Wir hoffen, dass wir euch Lust machen konnten, so einen Kurzeinsatz zu machen oder zumindest darüber nachzudenken. Wir möchten euch Mut machen, das zu prüfen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ob sowas für euch dran ist. Und wir sind jetzt hier noch ein Stück weit da. Die Rückkehrer werden hier nochmal da sein. Auch wir von den Missionswerken. Kommt auf uns zu, werdet die Fragen los, die euch noch unter den Nägeln brennen. Oder nutzt die Stände unten und all die Personen, die da sind, um da nochmal ins Gespräch zu kommen und Fragen loszuwerden. Auf Wiedersehen.